Es läuft, Herr Kässbohrer.
Es läuft, Herr Usun. Hallo, wie geht's dir?
Du bist verrückt. Seit über einem Jahr melden wir uns nicht mit Hi Thomas und Hi Ümit. Das ist ja...
Immer mal lieber einen Sprung zur Seite als immer das Gleiche.
Das grenzt ja an ein Verbrechen, Herr Kässbohrer.
Nein. Ja, ehrlich. Naja, also so hoch fliegen wir heute auch nicht. Ja,
das stimmt. Das wird oder? Ja nicht,
Ich habe noch keine Ahnung, was kommt, aber... Ich traue dir
das. Anders. Heute, ja, tatsächlich wird es heute. Es passt eigentlich sehr gut, ja. Ich habe auch schon ein kleines Wortspiel gewagt. Jetzt habe ich schon fast zu viel verraten. Also, bevor wir zu unserem Thema kommen, wie geht's dir denn?
Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Das Leben ist gut, Tulln ist vorbei. Die Messe ist immer noch nicht abgearbeitet, weil ziemlich viele Sachen sind. Also, so eigentlich denkt man, oh, es ist die Messe vorbei, aber dann geht es ja gleich in einem Rutsch weiter in die Nacharbeit und.
Ja, das ist so, ja, wie, das ist so wie auf dem Feld arbeiten. Ne? Da wird dann gesät und irgendwann muss geerntet werden. Und das ist ja nicht nur auf der Messe, sondern auch danach.
Ja, ich würde immer sagen, es ist wie Bücher schreiben. Da denkst du auch immer nach einem halben Jahr, du hast das Buch fertig, jetzt ist es durch, aber dann geht die Arbeit erst richtig los, weil irgendwie will ja getrommelt werden und muss ja getrommelt werden, weil nur ein Buch schreiben und die Welt weiß es nicht. Also das ist öde irgendwie. Und genauso ist Messe, also du rennst rum wie so ein Feuerwerkskörper, so ein Wild geworden und machst hier Gespräche, leierst da irgendwas an, sprichst hier mit Leuten und dann kannst du sagen, boah, war eine tolle Messe und kannst dich irgendwie in den Liegestuhl legen und dann war das Ganze ja für die Katze. Also da musst du jetzt...
Musst du dranbleiben. Das ist bei uns genauso. Ja, jawohl. Das ist bei uns auch so. Kontakte haben und dann, ja, am Ende ist es halt auch Business. Es ist dann am Ende, ja, es ist einfach ein Geschäft. Ne? Aber weil du gerade sagst, Bücher schreiben, du weißt schon, dass ich mich zwar noch nicht so richtig traue, aber ich will ja unbedingt auch mal ein Buch schreiben und vielleicht dann auch, weiß ich nicht, vielleicht finde ich ja auch Gefallen dran. Ich stelle mir das ja echt spannend vor, aber ich habe so einen unfassbaren Respekt davor, mich da dran zu setzen, dass... ich will aber nicht als jemand enden, der irgendwann dann im hohen Alter sagt, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben, hätte ich es bloß getan.
Haben wir denn schon ein Thema, Herr Usun?
Oh, wie er ablenkt. du meinst fürs Buch?
Nein, für... Ja, natürlich, klar.
Thomas, ich habe heute ein Thema, dafür habe ich mich mal richtig ins Zeug gelegt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel, ja, das stimmt jetzt nicht ganz, aber ich habe einiges an Recherche betrieben und es wird abenteuerlich heute.
Lass mich raten, Kochrezepte auf der Segeljacht, die Pfanne.
so ähnlich, nicht ganz.
Der beste Einhandknoten.
Fast. Das Thema heute ist, die Segeljacht ist der Ort für das perfekte Verbrechen.
Ach, jetzt hast mich aber hinterrücks erwischt.
Tja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Usun.
Tja, das perfekte Verbrechen. Thomas.
Blicke ich heute in einen Abgrund oder was wird es jetzt geben, die nächste Dreiviertelstunde?
Also als ich für dieses Thema recherchiert habe, muss ich sagen, habe ich so einige Abgründe vor mir aufgehen sehen. Kleiner Spoiler für diese Folge, wir wollen euch das Segeln nicht vermiesen. aber okay. Die Segeljacht ist der Ort für das perfekte Verbrechen. Das hört man doch immer mal so, ja, dann ist die Crew da draußen und was da draußen passiert, tja, das kriegt ja nur die Crew mit. Oder, ich weiß nicht, hast du jemals darüber nachgedacht, welche Verbrechen es auf offener See so geben könnte, welche Arten der Verbrechen und ob das nicht vielleicht sogar deshalb als Ort des Verbrechens gewählt wird, weil man dann so weit weg vom Schuss ist?
Naja, als Mann der Feder würde ich sagen, es ist schon ein gutes Setting für einen Krimi, so eine Yacht. Ja, es ist alles beengt, man kann der Enge nicht entgehen, die Dinge steuern unausweichlich auf einen bestimmten Punkt zu. Da kann keiner jetzt sagen, ich gehe jetzt mal Golf spielen und bin die nächsten 4 Stunden mal weg. Ja, es ist so ein Boot. Dann haben wir da den Film All is Lost, dieses große Kammerstück von Robert Redford, richtig, wo alles auch wieder auf den unausweichlichen Punkt zusteuert. Also das ist schon so das perfekte Setting.
Also du sagst es, ne? So das, ja, das perfekte Setting. Also du hast gerade Film angesprochen, der, da gab es ja auch mit Michael Douglas und Gwyneth Paltrow diesen A Perfect Murder. Da sollen Verbrechen auf der Yacht der Familie während eines romantischen Wochenendausflugs stattfinden, was dann von der Ehefrau, glaube ich, so geplant wurde und was dann schief geht. Also die Geschichte, das, was auf dem Boot passiert, was nicht rechtens ist, auch dieses Thema Geisterschiffe schürt ja genau diesen Gedanken. Also es ist zwar nicht ganz klar, also ich habe versucht zu recherchieren, wie viele Geisterschiffe es pro Jahr denn wirklich gibt. Also im Endeffekt, Geisterschiff ist ein Schiff, was ohne Crew auf dem Meer rumtreibt, wo dann natürlich auch sehr, sehr viele Fragen aufwirft, wo man sagt, oh Gott, was ist hier passiert. Ich meine, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Wenn man da auch mal im Netz sucht, dann heißt dann, okay, es gibt zum Beispiel das Schiffsunglück. Also ein Geisterschiff könnte aufgrund eines Unfalls, wie zum Beispiel einer Kollision, eines Sturms oder eines Maschinenausfalls, wo die Crew zum Beispiel das Boot dann verlässt, entstanden sein. Oder Piraterie. Piraten verlassen dann ein Schiff, was sie vorher vielleicht geplündert haben und vielleicht auch die Crew, um die Ecke gebracht haben oder über Bord schmeißen, lassen das dann allein treiben. Es gibt das Thema Schmuggel. Schmuggler könnten ein Schiff aufgeben, um den Behörden zu entkommen, die ihrem illegalen Handel auf der Spur sind zum Beispiel. Oder ein einfaches Verbrechen an Bord. Also da gibt es viele Dinge, die für ein Geisterschiff, also die dafür sorgen können, dass ein Schiff zum Geisterschiff wird. Oder die Thematik Open Water. Den Film kennst du vielleicht, wo alle zum Schwimmen über Bord springen und keiner kommt mehr an Bord hoch. Das ist zwar jetzt kein Verbrechen, aber das sind schon viele Fragezeichen.
Ist es tatsächlich ein Film? Ich dachte immer, das wäre ein Mythos.
Open Water.
Also ich habe das immer, ja.
Naja, nee, das ist beides. Also,
habe ich nie gesehen.
Es ist, kann man auch mal eine Folge vielleicht drüber machen, ist ein Film, wo die Crew über Bord geht auf offenem Meer und geht schwimmen und macht sich nicht viel Gedanken und das schreiende Baby an Bord ist dann, und dann so will die Mutter wieder zurück an Bord und dann merkt sie, hoppla, Badeleiter ist nicht unten und das ist hinten ein hoher Spiegel und die kommen halt nicht mehr hoch. Mhm. Also ist jetzt nicht das Verbrechen an sich, aber das Thema Geisterschiff eben, wo ich dann sage, kann aufgrund eines Verbrechens natürlich zu einem Geisterschiff geworden sein. Aber jetzt frage ich dich mal, was könnten denn so Verbrechen oder welche Verbrechen, ohne jetzt jemanden zu animieren, ja, welche Verbrechen könnten denn auf einem Segelschiff stattfinden, wo du sagst, ey, dazu ist das Segelschiff quasi prädestiniert?
Mir fällt spontan immer eines meiner Lieblingssegelbücher ein, und zwar die Schiffsmeldungen, in deren Verlauf also eine Ehefrau ihres Mannes so überdrüssig wird und der Tatsache freien Lauf lässt, dass sie ihrem Mann den Kopf absägt, in einen Kühlkörper packt, in so einen Kühlkoffer.
Was?
Und der Held des Romans, der geht selber in seinem windigen Boot da bei stürmischer See irgendwie über Bord und sieht dann irgendwie wie man das in den 80er Jahren, so eine Kühlkiste treiben, klammert sich da drauf und in einem dummen Moment macht er eben diese Kühlkiste auf.
Und, okay.
Es ist schon eine sehr spannende Geschichte. Also die Schiffsmeldungen mochte ich immer sehr, weil sie so aus den ganz, ganz flapsig rausgeschrieben sind und halt einfach in einer wirklich unwirtlichen Gegend spielen, wo ein Mann eigentlich wieder zu sich selber findet. Blöder Satz, aber tatsächlich, er kommt an den Ort, wo er eigentlich hingehört. Statt immer zu denken, New York wäre es.
Ja,
aber das ist die Geschichte.
Da gibt es schon viele Geschichten, aber es gibt natürlich auch die bittere Wahrheit. Also es gibt wirklich so einige Dinge, die echt passiert sind und die sind ja oft noch grausamer als das, was irgendwelche Bücher also ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht.
Warte mal, bevor jetzt die Lawine lostrittst, ja, ich da irgendwie unter irgendwelchen Gruseldingen, wie kommst du denn eigentlich auf das Thema jetzt mit Verbrechen und mit Crime? Hast du ein Faible für das Thema?
Also die Steffi hat mal ein paar Crime-Podcasts gehört vor einiger Zeit und die sind, also dann, als ich das mitgekriegt habe, war ich dann, da hörst du wie gebannt zu und du denkst dir, um Gottes Willen. Also die härtesten Geschichten, die schreibt ja das Leben selber. Und dann sind mir eben so ein paar Filme, Segelfilme, wie du gerade schon angesprochen hast, in den Sinn gekommen. Und ich bin ja früher viel in der Türkei gesegelt. Und ich kann mich.
Das ist so gefährlich.
Nee, aber da ist mal was passiert, wo ich echt ganz schön ins Grübeln gekommen bin. Und zwar ist da ein Schiff von dem Vercharterer, für den ich da auch tätig war, nach der Charter nicht pünktlich zurückgekommen. Das Schiff war für 2 Wochen gechartert und es kam einfach nicht wieder. Und da hat man das Schiff gesucht. Dann, ich meine, das ist jetzt schon, wie lange ist das her? Knapp 20 Jahre. Und es war nicht auffindbar. Und da waren die Schiffe auch nicht so mit GPS ausgestattet, wie sie jetzt teilweise ausgestattet sind. Über das Thema werden wir heute auf jeden Fall auch sprechen, wie sinnvoll oder wie notwendig das sein könnte oder ist. Und irgendwann, das Bittere an der Sache war, das kommt noch hinzu, dass der Eigner natürlich von seiner Vollkaskoversicherung, wenn ich das recht in Erinnerung noch habe, die vertraglich das so vereinbart hatte, dass sein Schiff quasi als geklaut gilt, wenn es ein halbes Jahr quasi nicht auffindbar ist. Und dummerweise ist das Schiff 2 Wochen, bevor dieses halbe Jahr dann rum war, gefunden worden, total heruntergekommen. Und es ist dann auch herausgekommen, dass es für Menschenschmuggel zwischen der Türkei und Griechenland genutzt wurde für diese Zeit. Mhm. Also der arme Eigner, der hat dann quasi nicht sein volles Schiff zurückbekommen, sondern nur so eine Entstand oder so die Reparaturen. Aber das hat mich damals ganz schön, das hat mich ganz schön zum Grübeln gebracht, wo ich gedacht habe, Gott, ist das wirklich so einfach? Da chartert sich jemand ein Boot und begeht damit so eine Straftat. Und ich weiß auch gar nicht, ob die jemals gefasst wurden. Also fand ich schon eine harte Nummer.
Mhm. Naja, vorstellbar ist es. Also gerade damals gab es ja relativ viele, ich sage vor allem jüngere Leute, die halt einfach irgendwie gesagt haben, okay, jetzt verdiene ich mir halt kurz mal meinen Lebensunterhalt fürs nächste Vierteljahr. Das sind ja nur die 7 Seemeilen darüber von Turgut Reis oder von Bodrum bis nach Groß. Das war ja mal so eine Hotzone, wo du einfach mit so einem Schiff dir das vollgepackt hast. Und ich weiß, damals, als der Tachsinn da auch unterwegs war.
Vom Ocean 7 Magazin.
Gemeinsamer Freund vom Ocean 7 Magazin, der auch in meinem Buch über Seenot da seine Geschichte erzählt hat von der Begegnung. Das war halt eine echte Hotzone für illegale Einwanderer, sei es auf eigenem Schlauchboot oder sei es jetzt irgendwo in so einer Yacht, die halt dann plötzlich verhaltensauffällig wurde, weil sie halt einen halben Meter tiefer lag, als sie eigentlich liegen sollte. Und dann, wo die Behörden dann sehr schnell gemerkt haben, da sind zu viele Menschen an Bord, die da eigentlich auch nicht hingehören.
Das ist auch so ein Punkt, der auch Teil dieser Folge oder über die ich mit dir so ein bisschen drüber sprechen möchte. Weil ich habe ja gesagt, die Segeljacht, damit meine ich auch so ein bisschen die Charterjacht. Ist das wirklich der Ort für das perfekte Verbrechen? Weil die ist ja so ein bisschen, oder man meint zu glauben, eine Segeljacht, naja gut, die Behörden, die sehen, das ist ein Charterschiff und lassen es in Ruhe. Also ich bin schon von der Küstenwache, zum Beispiel in der Türkei, mitten in der Nacht mit Scheinwerfern auch schon geweckt worden, ne?
Ja, glaube ich sofort.
Also die haben dann alles auf mich gerichtet, wer ich bin, was ich will, Schiffspapiere und danach alles gut, aber haben das einfach kontrolliert, ne? Ich war genau in der Ecke, wo du gesagt hast, in Bodrum mit dem Cut unterwegs und nicht in der Hauptsaison, das muss ich dazu sagen, vielleicht war auch das mit ein Grund, aber die haben sich davon jetzt nicht blenden lassen. Also ja, so bin ich auf dieses Thema gekommen. Und als ich jetzt dann so ein bisschen drüber recherchiert habe, dann haben sich meine Augen immer mehr geweitet, ehrlicherweise. Also auf diese Idee, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber wenn man sich mal damit beschäftigt, kommt man auf den Punkt, dass man sagt, hoppla, es versuchen wohl so einige.
Was meinst du, auf der Yacht ein Verbrechen zu begehen oder irgendwie
Das ist für viele ein gefundenes Fressen. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt erst vor 2 Wochen gab es in den Nachrichten, ich zitiere jetzt einfach mal, das war jetzt T-Online-Nachrichten, am 21. Februar 2024 wurde das Segelboot Simplicity unbemannt vor der Küste St. Vincents gefunden.
Ja, habe ich verfolgt.
Ja, das US-amerikanische Paar Kathy B. und Ralph H. Wird vermisst, mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens auf offener See. Das Paar gab am 18. Februar nahe der Karibikinsel Grenada ein letztes Lebenszeichen von sich, bevor es verschwand. Ihr Boot wurde ohne sie an Bord gefunden, mit Blutspuren an Bord. Behörden vermuten, dass 3 entflohene Häftlinge das Paar ermordet haben könnten. Die Häftlinge wurden am 21. Februar wieder verhaftet, jedoch nicht wegen des mutmaßlichen Verbrechens angeklagt. Achtung, heute Nacht, Ergänzung, auf merkur.de kam eine neue Meldung zu diesem Fall. 2 Wochen nach dem Verschwinden eines US-amerikanischen Seglerpaares in der Karibik wurden 3 Männer des zweifachen Mordes angeklagt. Ein Gericht in Grenada verhängte Untersuchungshaft gegen die mutmaßlichen Täter, die aus einem Polizeigewahrsam geflohen waren und den Katamaran der Amerikaner gestohlen haben sollen. Die Opfer Ralph und Kathy sind weiterhin vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass das Paar auf ihrem Boot überfallen und über Bord geworfen wurde. Ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits tot waren, ist nicht bekannt. Blutspuren wurden gefunden, hatte ich schon gesagt, und das Segel war zerrissen. Einem der Männer wird vorgeworfen, Brendel sogar vergewaltigt zu haben. Das Trio wurde vor Gericht wegen Flucht aus dem Gewahrsam, Hausfriedensbruch, Raub und Entführung angeklagt und muss am 27. März erneut vor Gericht erscheinen. Das Paar wurde als erfahrene Segler beschrieben, die ihren Ruhestand auf ihrem Boot verbrachten. Die Salty Dwag Sailing Association beschrieb sie als langjährige Mitglieder und warmherzige Menschen. Also ein brutales Verbrechen, was an Bord eben dann wahrscheinlich von den Tätern augenscheinlich als man wird mich schon nicht erwischen, man sieht mich ja nicht, begangen wurde. Also, schlimm. Und das auch noch jetzt passiert. Ich hoffe nur, dass die ja entsprechend überführt werden und bestraft werden. Also es gibt, oder Beispiel aus dem Jahr 2013. Mark Winnie und Stefan Remmin segeln gemeinsam auf Winnies Segeljacht durch den Pazifik. Der Vorfall ereignet sich auf einer abgelegenen Insel in Französisch-Polynesien namens Hukunihiwa. Es wird angenommen, dass ein Streit zwischen den beiden Männern eskalierte, was schließlich zu einem gewaltsamen Angriff von Remmin auf Winnie führte. Nachdem Mark Winnie als vermisst gemeldet wurde, starteten die Behörden eine umfangreiche Suche. Stefan Remmin wurde schließlich auf der Insel von den Behörden festgenommen und verhört. Während des Verhörs gestand Remmin, Winnie getötet zu haben. Er behauptete, dass Winnie sexuelle Avancen gemacht habe und er aus Notwehr gehandelt habe. Die Ermittlungen der brasilianischen Behörden und Interpol führten dazu, dass Stefan Remmin in Brasilien vor Gericht gestellt wurde. Die Beweise, darunter auch DNA-Spuren und Zeugenaussagen, stützten die Anklage gegen ihn. Remmin wurde wegen Mordes schuldig gesprochen und zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Fall des Mordes auf der Segeljacht Bagheera zeigt die potenziell gefährliche Dynamik, die sich auf, Achtung, engem Raum und unter den hohen Belastungen des Segelns entwickeln kann. Durch eine gründliche Ermittlungsarbeit konnten die Behörden den Täter festnehmen und vor Gericht bringen, was zu einer gerechten Verurteilung führte. Und hier kommt irgendwie dieses Thema, dass man auf dem Segelschiff, also es ist ein anderer Aspekt, der sogar sagt, hey, wenn ihr aufeinander sitzt, dann kann das sogar solche Taten beflügeln, Fragezeichen. Also dieses Aufeinandersitzen und was der jetzt behauptet, ist natürlich die Frage, stimmt es nicht? Kann ja keiner sagen.
Ja, es ist eben dieses ideale Setting, was dann gar nicht so an den Haaren herbeigeholt wird. Also niemand kann der Situation entkommen irgendwie. Du hast da maximal auf einer 11 Meter, ja 10,90 Meter Ausweichraum. Also er ist hinten und ich gehe vor zum Bug, wenn es Krach gibt. Also gerade auf so einer längeren Reise, das ist schon so ein... Ja, es gibt viele, also bei... beim Lockruf der Wildnis war das eine enge Blockhütte dann, wo Männer im Winter eingeschneit werden, 2 Männer, die dann nach einer Weile aufeinander losgehen. Also das ist immer wieder so diese Enge, das führt dazu, dass dann wirklich die Leute irgendwie durchgrehen und Koller kriegen und aufeinander losgehen. Also das ist natürlich auch wieder Topos oder Mythos, aber es ist eben auch dieses ideale Setting, was dann von der Wirklichkeit tatsächlich überholt wird.
Also
das da ist gibt's, durchaus ja, vorstellbar. Also auch,
ich denke das auch.
Die Geschichte von der Heike Dorsch aus Würzburg, also aus
Stimmt,
deiner Heimat.
Richtig, ja, richtig.
Deren Lebensgefährte auf einer Weltumsegelung irgendwo in Polynesien auf einer Insel plötzlich vom Boot verschwunden ist und dann dessen Reste oder Überreste man dann halb verkohlt irgendwo neben einem Lagerfeuer fand. Also das sind alles Dinge, die passieren tatsächlich, aber Die Frage wäre einfach, wie oft passiert es in unseren Breiten, wo passiert es? Und das wäre vielleicht wirklich mal eine Sache, dem genauer nachzugehen.
Habe ich probiert. Ich habe auch mal geschaut, ob es Statistiken gibt. Es gibt keine offiziellen Statistiken diesbezüglich, aber es gibt verschiedene Stellen und verschiedene Associations, die da verschiedene Statistiken führen und die man sich dann so ein bisschen zusammenreimen könnte. Also das wäre wirklich auch mal was, wo man noch mal ein bisschen tiefer gehen könnte. Es ist aber auch nicht immer... Es ist auch nicht immer klar. Also da beispielsweise gibt es da einen interessanten Beitrag aus der Süddeutschen, den der Sohn eines Opfers, der bei der Süddeutschen arbeitet, beschrieben hat. Ich habe das mal ein bisschen gekürzt hier. Am 19. März 1977 sticht die Nordstern 4 unter der Führung von Skipper Manfred Lehnen, einem Metzger aus Düsseldorf, und seiner Freundin, der Chemikerin Dr. Christiane Kump, in See. An Bord befinden sich 4 Chartergäste, Ulrike Müller, Jürgen Groß, Hugo Rösel und der Vater des Verfassers hier, ein Chirurg aus Kassel. Die Reise ist eine Atlantiküberquerung mit Ziel Lissabon und einem Zwischenstopp auf den Azoren. Doch das Schiff verpasst den geplanten Ankunftstermin und verschwindet spurlos. Die Angehörigen der Passagiere bleiben besorgt zurück, während Suchaktionen und Spekulationen über ihr Schicksal im Gange sind. Es wird entdeckt, dass Manfred Lehnen seine Metzgerei verkaufte, also der Skipper, und hoch verschuldet war. Die Bank hatte seine Konten gesperrt und gedroht, das Schiff an die Kette zu legen. Frühere Mitsegler des fröhlichen Manni sagten aus, er habe zuletzt deprimiert gewirkt und davon gesprochen, einfach zu verschwinden. Die Vermutung eines Verbrechens liegt nahe, doch die Ermittlungen stoßen auf Hindernisse. Der Fall bleibt bis heute ungeklärt und liegt als offene Akte bei der Kripo Düsseldorf. Ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich das lese, weil das ist jetzt so ein Fall. Okay, wo kategorierst du den ein? Wir wissen überhaupt nicht, ob es überhaupt ein Verbrechen ist. Und da komme ich wieder auf meinen Mythos zurück. Denn wenn es eins wäre, war offensichtlich die Segeljacht der perfekte oder die perfekte Location dafür. Keiner weiß, was passiert ist.
Naja, das kommt halt noch dazu. Also erstens, du kannst, also Segeljacht ist immer gleichbedeutend mit, man kann darauf wunderbar verschwinden, man kann also unsichtbar werden. Ob das jetzt genauso heutzutage noch so geht, dass man da wirklich unsichtbar ist, du läufst den Hafen ein, du machst Grenzüberschreitungen, du musst einklarieren, ausklarieren. Also du musst schon ein bisschen kriminelle Energie an den Tag legen, um ein Schiff wirklich verschwinden zu lassen, das tatsächlich ja noch da ist. Auf der anderen Seite sind so im Normalfall, also wenn wir jetzt gerade nicht eine Pandemie haben, wo jeder Hafen dicht ist und du sowieso nirgendwo reinkommst oder rauskommst, ist es schon alles ganz gut vorstellbar, dass du, es wird ja auch beim Boot sehr, sehr lax kontrolliert. Ja, man legt seine Papiere vor, man braucht einen Ausweis, die Bootspapiere, also es ist der Schein vom ADAC. Das, glaube ich, das ist schon alles vorstellbar, dass man da irgendwie, also ein Schiffsnamen, sein Schiff auf hoher See umtauft, so wie das auch in dem der Schakal vorkommt, der dann plötzlich da so eine Folie vom Boot abreißt und auf einem anderen Schiff praktisch in Chicago als Killer einreist, also irgendwo in Kanada auf den Great Lakes losgesegelt ist.
Das ist ja hart, also, okay. Also das heißt, auf dem Meer das Schiff umzutaufen, geht es wirklich?
Naja, also was, überleg jetzt mal irgendwie, also was hast du denn, was eigentlich deine Eignerschaft belegt? Also ich habe einen Schein von Transozean, da steht drauf, dem Thomas gehört die Levje. Und das ist eine Sunbeam 32. Und das ist so ein kleiner blauer Lappen, der sieht aus wie der alte Führerschein von 1900, wann habe ich ihn gemacht? Von 1978.
Okay.
Ja, das ist einfach so, da ist ja nicht mal ein Bild drin. In meinem Führerschein war ja wenigstens noch von mir ein Bild drin, aber da ist ja nichts drin. Also da steht nur, das ist das Schiff und der offizielle Bootsschein, der internationale vom ADAC, sieht ähnlich einfach gestrickt aus. Da steht eine Kilowattzahl drin, wie stark der Motor ist. Da steht natürlich die Plakette hinten drauf. Okay, aber keine Ahnung, wie im Normalfall, wenn du irgendwo einreist, recherchiert ja keiner nach und gibt den Computer ein, wird diese Yacht gerade gesucht oder ist damit irgendwas, sondern du reist halt einfach ein und irgendeiner guckt sich das an und sagt, jawohl, herzlich willkommen in Dubrovnik. Und dann geht's halt weiter.
Ja. Boah, das hört sich schon viel zu einfach an. Aber ja, ich denke, das sind dann so die, Also ich finde es schon hart. Weil der ist verschwunden quasi. Und wahrscheinlich ist er nicht verschwunden. Er muss ja tatsächlich irgendwo in den Hafen gewesen. Also klar, kann natürlich auch sein, dass das Boot auf hoher See untergegangen ist.
Ja, aber also sagen wir mal, wir sprechen, dein Thema war, die Segeljacht ist der Ort für das perfekte Verbrechen. Also wenn ich da verschwinden will, glaube ich, kann ich das auf einer Segeljacht relativ einfach bewerkstelligen. Also selber verschwinden ist gut. Jemanden oder irgendetwas verschwinden lassen, ist noch einfacher da draußen. Also muss es nicht irgendwelche komischen Dinge überlegen, wie, wieder ein Film, ja. Naja, es gibt zu viele Filme, aber...
Du schubst jemanden über die Reling und wartest...
Fargo, also wenn er die Schwierigkeiten gezeigt will, lässt man eine Leiche verschwinden. Also Fargo von den Coen Brothers, wo es dann darum geht, dass die den durch den Häcksler durchjagt in allen Teilen. Ja.
Also, dann lieber auf dem Ozean versinken.
Ja, genau. Das ist also wirklich einfacher. Und selber verschwinden und verschwinden lassen ist irgendwie da das geringere Problem. Auch das trägt vielleicht zu deinem Mythos bei, den du gerade auf dem Prüfstand hebst, die Segeljacht ist der Ort für das perfekte Verbrechen. Also es gibt da schon einiges, was da so dafür spricht.
Ja, ich habe ich habe am Anfang auch nur über diese Themen, oder das sind die mir in den Sinn gekommen sind. Am Anfang war genau das, wo ich gesagt habe, okay, man ist als Crew unterwegs und da ist einer, den mag man nicht. Wenn der über Bord geht, kann man sagen, es war ein Unfall. Das jetzt mal auch den Behörden könnte man es theoretisch sagen, wenn jetzt die Crew zusammenhält, dann gibt es da draußen ja eher keine Beweise, die oder keine Indizien, die jetzt was anderes belegen könnten wahrscheinlich. Es gibt aber, ich habe was gefunden in der Mallorca-Zeitung vom 30.04.2021 und da steht drin, zwei Drogendealer sind in Palma de Mallorca zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie gestanden vor Gericht per Segeljacht, Achtung, knapp 9 Tonnen Haschisch nach Andalusien überführt zu haben. 9 Tonnen, ja. Also sie waren Teil einer Bande, der die Polizei im September 2020 auf die Schliche gekommen war und die große Menge Rauschgift von Afrika nach Europa schmuggelte.
Warte mal, mit Verständnisfrage. Ja. Mit einem Turn? Nee. Das geht ja nicht.
Nicht
mehr. Nee. Ja, in 10 Jahren irgendwie geht das. Oder
absolut.
In 5 Jahren.
Also die kommt jetzt auch, die seitdem in andalusischen Algeciras,
ja.
Okay, in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten sagten aus, auf Mallorca die Yacht Eagle Ray in Empfang genommen zu haben. Auf ihr überquerten sie das Mittelmeer, um an der atlantischen Küste von Marokko die Haschischpakete an Bord zu nehmen und anschließend Kurs in Richtung Europa zu nehmen. Die spanische Nationalpolizei beschlagnahmte die Yacht am 24. September vor der andalusischen Küste, und fand, Achtung, 8.847 Kilo in braunen Paketen verpacktes Haschisch. Also die haben wirklich 8,5 Tonnen drauf gehabt auf dem Boot. Muss ein großes Boot gewesen sein.
Größeres, ja, genau.
Also meine Kategorie. Der Fund war Teil.
Also, ob deine 50 Fuß da ausreichen.
Ich sag doch, ich brauche immer große Boote.
Überleg mal, also 8 Tonnen Zuladung, das ist ja...
Also die Fahnder beschlagnahmten im September mehrere Yachten mit insgesamt, Achtung, 35 Tonnen Haschisch. 9 Personen wurden verhaftet. Sie sollen im Auftrag italienischer Krimineller gehandelt haben. Die Yachten waren jeweils von Italienern auf Mallorca gekauft worden. Anschließend segelten sie die Richtung Marokko, Nordeuropa. Also, natürlich, da wirst du weniger kontrolliert als auf der Autobahn und hast hier wieder die Segeljacht oder das Boot, was auch immer, ich meine, das muss jetzt kein Segler sein, als perfektes Transportmittel. Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie viele hier nicht gefasst wurden. Ich kenne aber tatsächlich, und das ist für mich die verrückteste Story überhaupt, ein befreundeter Vercharterer, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat mir mal mitgeteilt, dass seine Schiffe per Gesetz GPS-Sender haben müssen. Und das ist jetzt auch schon so, ich glaube, das ist so 7 Jahre ungefähr her, als er mir das gesagt hat. Dann habe ich gesagt, das ist immer schwierig, weil ihr könnt nicht einfach die Schiffe orten, wenn der Kunde dem nicht zustimmt. Und dann hat er gesagt, wir müssen das aufgrund der Tatsache, dass wir die Schiffe von Mallorca auf die Kanaren überführen. Und auch Atlantiküberquerungen machen. Mhm. Und dann hat er gesagt, dass das, also wir müssen das aufgrund staatlicher Regularien. Und dann hat er mir erzählt von einem Fall, dass sein Schiff, eines seiner Schiffe gechartert wurde und dann in der Karibik, ich glaube es war dann Kuba, wurde das Schiff dann untersucht und man hat dann eben Rauschgift gefunden. Und Achtung, die Crew, wenn dem, also wenn es wirklich stimmt, die Crew wurde wohl zum Tode verurteilt. Weiß gar nicht, ob das auf Kuba noch so ist oder ob es das gibt. Weiß, vielleicht war es auch irgendein anderer karibischer Staat oder vielleicht war es auch lebenslänglich. Auf jeden Fall wurde sie verurteilt. Ich habe jetzt noch im Kopf, dass es wohl Todesstrafe gewesen wäre. Und jetzt kommt aber der Brüller. Die sind dann auf einmal freigelassen worden. Ich habe gesagt, wieso sind die da auf einmal freigelassen worden? Naja, und zwar hat sich herausgestellt, dass es gefälschtes Rauschgift war. Es war kein Rauschgift. Die sind also von ihrem Dealer übers Ohr gehauen worden. Haben Backpulver, haben Puderzucker oder sowas transportiert, sind gefasst worden und sind dann freigelassen worden. Also ich glaube, die waren geheilt. Ich glaube nicht, dass sie noch solche Sachen machen. Aber was für eine Story. Und für alle da draußen, die sich animiert fühlen, man wird wohl auch erwischt, ne?
Ja, klar. Aber wie hoch ist die Dunkelziffer?
Ja, das ist die Frage.
Ja, das Spannende. Und also an dem Fall, dem würde ich auch gerne mal nachgehen. Also wieso schmuggelt eigentlich, es ist doch eigentlich eher so die andere Route irgendwie die begehrte. Also Südamerika nach Europa rüber. Also wieso sollte jemand von Europa nach, von Mallorca nach in die Karibik Rauschgift schmuggeln?
Ich weiß es nicht, was da, vielleicht endlich, war der auch,
endlich, nee, vielleicht. Endlich zieht die deutsche Industrie ja gleich mit der internationalen Qualität in Südamerika oder was?
Nee, du hast recht. Wahrscheinlich war das auf der anderen Route. Das ist richtig. Der Pascal Schürmann, Autor von der Yacht, hat das nämlich auch mal 2015 einen Fall wirklich auch mit ein bisschen finanziellen Hintergründen mal geschildert, dass 2011 ein 33-Jähriger aus Wesseling bei Köln eine halbe Tonne Kokain von Venezuela über den Atlantik in die Niederlande geschmuggelt hat oder schmuggeln wollte. Sein Komplize aus Brühl, der nahm die Drogen dann entgegen und zahlte dem Segler, Achtung, angeblich 1 Million Euro. Also für diesen Transfer. Allerdings wurden dann beide schnell von der Polizei gefasst. Na, blöd gelaufen. Das Kölner Landgericht verurteilte die dann zu langen Gefängnisstrafen, klar. Der Segler erhielt 8,5 Jahre und der Komplize 5 Jahre. Und der Wesselinger hatte sich eigens für den kriminellen Vorstoß das Segeln in einem 3-wöchigen Intensivkurs beigebracht. Also der hat diesen Mythos zum Anlass genommen, der hat sich das in einem 3-wöchigen Intensivkurs beigebracht und seine Atlantiküberquerung verlief reibungslos, weil er von seinem Kollegen via Funk unterstützt wurde.
Nix Yachtmaster über ja. Kroatische Küstenpatent, ja, in 3 Wochen.
Ey, so ist das hat? Der hat sich wirklich, hat sich überlegt, okay, ich mach das, ich hole mir da 1 Million und dafür lerne ich jetzt in 3 Wochen Crashkurs des Segeln. Aber das ist schon brutal und die haben, also die Yacht hat damals da ein bisschen gebohrt und hat dann herausgefunden, dass also weitere Schmugglerversuche per Boot, also dass die jetzt jüngst wirklich auch gescheitert sind. Also in Spanien, weil du von der Dunkelziffer gesprochen hast, wurde eine Bavaria 40 mit 680 Kilo Kokain im Wert von rund 115 Millionen Euro aufgebracht. Auch ein deutsch-österreichisches Trio scheiterte damals, also das war dann eine Woche vorher, als sie 2,5 Tonnen Marihuana im Wert von rund 9 Millionen Euro illegal nach England bringen wollten und von der britischen Küstenwache abgefangen wurden. Also die Küstenwachen sind da offensichtlich, haben da ein Näschen dafür auch.
Und es folgt halt schon einfach auch diesem theoretischen Ansatz, dass Kriminelle eigentlich wirklich manchmal die besseren Unternehmer sind, weil sie irgendwo eben mit kreativen Gedanken und einer hohen Bereitschaft zum Wagnis irgendwie versuchen, halt Umsatz zu machen.
Das
habe ich aber, diese Theorie habe ich aber von Leonhard, das war eine Sache, die hat mich sehr beeindruckt vor ein paar Jahren. Leute, die versuchten, also selber Unternehmer, die versuchten eigentlich in die deutschen Gefängnisse zu gehen. Und Leute, die vom rechten Weg abgekommen waren als Unternehmer, indem sie eigentlich so irgendwie illegale Dinge gemacht haben, die mal richtig auszubilden im Unternehmertum. Ich müsste das aber nochmal verfolgen, wie hoch die Erfolgsquote war, dass jemand, der also vorher Kokain schmuggelte, jetzt ein erfolgreicher Dönerproduzent ja. wird oder irgend sowas. Also wie gut war die Erfolgsquote? Aber ich fand das Unterfangen, also den grundsätzlichen Ansatz mal, dass das eigentlich ja auch nur Unternehmer sind, deren unternehmerische Energie man eigentlich ja nur in die rechten Bahnen lenken müsste, dann würde das schon alles werden. Aber ich weiß im Endeffekt nicht, ob es so einfach ist, ja.
Genau, das ist wirklich jetzt genau der Punkt, der mich beschäftigt hat, weil ich glaube nämlich, dass dieser Mythos auf der Hand zu liegen scheint. Ich denke, dass wir mit diesen Gedanken, ach, das ist ja auf einem Segelschiff prädestiniert, dass wir da zum Beispiel die Küstenwache und auch die, die Polizei und auch die Marinas und auch die Infrastruktur, die maritime Infrastruktur unterschätzen. Und vor allem in der aktuellen Zeit, wo es eben doch so ist, dass, so wie ich es gerade gesagt habe, über GPS die Schiffe dann vielleicht kontrolliert werden oder dass eine Küstenwache die richtigen Schiffe offensichtlich auch rauszieht. Du hast vorher gesagt, na, das Schiff, wenn es ein bisschen tiefer liegt, als es normal liegen sollte. Also jemand, der sich in 3 Wochen Crashkurs Segeln beigebracht hat, der hat das nicht auf dem Schirm. Also der denkt sich, ach, da bin ich auf dem Meer, bin ich auf dem Boot und das checkt keiner. Aber ich glaube, der hat nicht auf dem Schirm, dass es den Behörden sehr wohl bekannt ist, dass da sehr viel Verbrechen stattfinden und die auch ein geschultes Auge haben. Also Dunkelziffer ist unklar, aber ich glaube schon auch, dass da viel ans Tageslicht kommt und viel gefasst wird.
Naja, es gibt halt diese sogenannten Hotzones, wo die Behörden auch aufpassen und auf dem Kiviv sind. Also damals in der Türkei, Bodrum,
genau.
Groß, diese kurze Strecke bei Nacht und Nebel war einfach ideal für den Menschenschmuggel oder für die illegale Einreise von syrischen Kriegsflüchtlingen. Und die Route von Nordafrika rüber nach zu den Balearen oder ist eine Route für Drogen. Ja, also gerade diese Route von, als ich in Tarifa lag, habe ich das mal gesehen, dass da sehr viel, also weil in Südspanien ist hohe Arbeitslosigkeit, also gerade in der Ecke unten, die hatten teilweise, weil der Fischfang so zurückging, hatten die Arbeitslosenquoten im berühmten Ort Barbate, wo heute die Orcas durch Ruderdemolieren für Vollbeschäftigung sorgen. Da sind jetzt mittlerweile ja einige Werftbetriebe entstanden, die demolierte Ruder reparieren. Das war vor 10 oder 15 Jahren regelmäßig der Ort mit der höchsten Arbeitslosigkeit in Spanien. Und die jungen Leute, die vorher in die Fischerei gingen, für die nagt nichts näher, als mit einer Segeljacht mal kurz nach Tanga rüberzufahren und einfach irgendwie Haschisch zu schmuggeln oder irgendwas rüberzubringen.
Also das ist, ja.
War dann, das kippt dann so, ja. Aber es sind gleichzeitig Hot Zones, die dann auch entsprechend bekannt sind und halt überwacht wird und wo es dann dementsprechend schwierig wird, auch das perfekte Verbrechen auf einer Yacht zu begehen, ja, weil das ist dann ein typisches Setting.
Es ist auch die Frage, ob beispielsweise, es gibt noch so einen interessanten Beitrag auch, den der Jens Brambusch mal für die Float verfasst hat, eben zu dem Thema Menschenschmuggel auf Booten. Und da wird eben auch klar, dass diese gestohlenen Yachten, die für Menschenschmuggel oder überhaupt für Schmuggel genutzt werden, dass das wohl einfach steigend ist. Auch das ist im Chartermarkt eben, dass Menschenschmuggel, so wie wir es gerade beschrieben haben, immer wieder stattfindet. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich zunimmt oder ob einfach nur mehr gefasst werden. Weil auch diese Thematik, und die wird in dem Artikel auch beschrieben, mit den zunehmenden GPS-Ortungsmöglichkeiten für wirklich immer mehr Yachten, hat man einfach im Handumdrehen einen Blick darauf, wo sich das Schiff jetzt befindet. Also ich persönlich habe kein Problem damit, wenn ich jetzt als Charterkunde unterwegs bin. Und bei den meisten Vercharterern ist es so, dass du einfach auch unterschreibst, dass dein Schiff getrackt wird. Und es ist auch ein Sicherheitsfaktor. Also ich hatte auch schon mal die Situation, dass ich tatsächlich mit dem Vercharterer in Kontakt war und unter anderem dann nebenbei die Frage gefragt habe, du sag mal, wo ist eigentlich die nächste Tankstelle? Kannst du mir das mal schnell sagen? Und er saß am Rechner und hat gesehen, wo mein Schiff blinkt und hat gesagt, da und da ist es. Weil der wusste einfach, wo ich bin. Also das hat schon auch einen Sicherheitsfaktor. Und du weißt nicht, wo genau dieser Sender im Schiff verbaut ist. Also ich glaube, dass es nicht... Ich weiß es nicht, ob es wirklich mehr wird oder ob es einfach nur mehr Fälle gibt, die aufgedeckt werden und dadurch der Anschein erweckt wird, dass es mehr wird.
Ja, diese Hotzones sind ein Faktor. Also das ist wie, naja, bei uns betrunken rumfahren. Also der Blick ist geschärft, dass an Faschingsabenden, ja, also meine Frau stimmt. und ich sind ganz harmlos ins Kino gefahren und plötzlich wurden wir angehalten, ja, und wir sahen halt einfach faschingsfröhlich aus. Dabei sind wir wirklich nur kurz ins Kino gegangen, aber es war halt dummerweise Rosenmontag oder Faschingsdienstag. Also der Blick ist bei sowas dann schon geschärft von den Verantwortlichen, dass die da drauf gucken und jede Art von anormalem Verhalten registrieren. Der Blick ist geschärft, wenn in einer langen Winternacht oder am Nikolausabend oder irgendwann vor Weihnachten ein Auto plötzlich irgendwo nicht mehr so ganz sauber die Kurve nimmt und Schlangenlinie fährt, da hast du sofort irgendwas hinter dir, was sagt Stopp, Polizei. Kann leicht passieren in Großstädten. Also immer da, wo es vermeintlich einfach geht, ist es dann wirklich nicht so ganz einfach.
Ja, es ist... Ja, du hast vollkommen recht. Wie gesagt, ich glaube, das wird einfach oft unterschätzt, dass die Behörden hier mehr rausfinden, als man das vielleicht auf den ersten Blick sich vorstellen könnte. Ich habe bei diesen Recherchen bin ich noch auf einen Punkt gekommen, der hat jetzt nichts mit Segeljachten zu tun, aber der hat mich auch, der hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und zwar ging es da um Menschenhandel und, Achtung, Sklavenarbeit, auch auf offener See. Also ich rede hier von Fischerei. Das ist ja auch ein Verbrechen. Ein Verbrechen, Menschen arbeiten zu lassen für kein Geld oder... Also ich habe auch rausgefunden, das hat mich auch ein bisschen erschreckt, Thema Sklavenarbeit. Es gibt heutzutage mehr Sklaven als damals zur Zeit der Sklaven, als die aus Afrika nach Amerika gekommen sind. Es gibt heute mehr Sklavenarbeit auf der Welt. Zu einem großen Teil sind es Kinder, es ist auch auf Schiffen, es ist auf zur Prostitution gezwungene Menschen. Das fand ich total hart. Hat jetzt nichts mit dem Segeln zu tun, aber dass ein Teil davon auf Fischkuttern unterwegs ist, ist schon auch eine harte Nummer. Einfach. Ne, dass die da geschlagen werden, dass die da kein Geld dafür bekommen, was sie da arbeiten. Die können schlecht über Bord gehen und sagen, ich verpetze euch jetzt mal.
Also es war jetzt wirklich ein echter Parforce-Ritt irgendwie durch die Welt des Verbrechens auf Yachten.
Ja, also...
Da sind wir also einmal quer durchs Gelände geritten.
Ja, und ich muss tatsächlich auch einige rauslöschen, weil ich gesagt habe, das sprengt sonst jegliche Art. Es gibt so viele Facetten. Natürlich ist es so. Ich meine, das darf man jetzt vielleicht auch nicht vergessen. Man hätte solche Geschichten auch, wenn ich jetzt gesagt hätte, Verbrechen in Wohnmobilen oder auf Campingplätzen oder Verbrechen in Hotels, da gibt es mit Sicherheit, ist es perfekte Verbrechen in einem Hotel, richtig, ja, nein. Aber ich denke, das beim Segeln hat schon so seine Spezialität, weil du allein auf dem Meer bist und außenrum ist nichts, der dich beobachten kann, wahrscheinlich. Ich habe dann auch so ein, zwei Punkte und da würde ich dich jetzt gerne nochmal fragen, glaubst du, dass diese 12-Meilen-Zone da in irgendeiner Art und Weise auch seine Rolle spielt, dass man sagt, naja, außerhalb der 12-Meilen-Zone, da darf ich ja alles? Das wäre auch mal ein Mythos übrigens.
Boah, das ist ja eine schwierige Frage, aber da würde ich also spontan immer sagen, kommt drauf an, wo. Also
stimmt,
ein Land, in dem die Grenzen sehr penibel überwacht werden. Also auch da ist wieder so dieses Thema Hot Zones. Aber generell ein Land wie Kroatien, in dem die Grenzen gewohnheitsmäßig es etwas sehr Wichtiges, was geschützt werden muss, betrachtet werden. Da kommt ja immer wieder auf, dass da genau bemerkt wird, wann da einer jetzt raus ist aus der Zone und wann er rein ist und dass das dann gleich eine illegale Einreise war. Also ich kann mich da schon an verschiedene Hinweise erinnern, die Segler geschildert haben, dass sie irgendwo halt im Sturm aus irgendeinem Grund, weil der Kurs nicht anders ging, da plötzlich aus Kroatien raus sind, unten in Kaftat, südlich von Dubrovnik und dann wieder rein sind und dass sie dann beim Empfang wurde ihnen dann irgendwo der Track vorgelegt auf einem Papier,
ja,
und gesagt, so, ihr wart draußen und ihr wart nicht drin.
Geldbeutel raus, also, bitte.
Ja, genau. You pay, we fly.
Ja, aber darf also, ich deswegen mehr, wenn ich jetzt, also meine Frage...
Bleib nochmal bei dem Thema,
ja,
die Überwachung der Grenzen. Also, oder die italienische Südgrenze, Sizilien, Pantelleria, das ist natürlich alles unter voller Überwachung. Um die Jahrtausendwende war das die albanische Grenze, weil da lauter Illegale reinkamen. bis man eben gesagt hat, okay, man geht direkt in dieses Land rein. Also Italien hatte dann, so schilderte mir das jedenfalls ein Segler, es gibt da in Albanien nur vier Häfen und die haben da überall italienische Beamte einquartiert auf der Mole, die genau registriert haben, wer fährt hier raus. Und ein deutscher Segler schilderte das dann so, er war vollkommen baff, als er da in irgendeinen Hafen einlaufen wollte in Albanien und wurde dann auf Italienisch angesprochen, wo er dann gemerkt hat, die Italiener schützen die Küste nicht mehr von Italien aus, sondern direkt im Ausreiseland.
Krass.
Ja,
ja, es also, ist, also es ging mir mal ähnlich. Ich meine, gut, das war jetzt Israel, allerdings auch schon ein bisschen her. Wir mussten in Israel notstoppen eigentlich. Und als wir uns der 12-Meilen-Zone genähert haben, also wir waren wirklich noch nicht da, war schon Kriegsschiff mit Flugabwehr und über Funk und hat uns 2 Stunden verhört, bevor wir dann da rein durften. Aber
es gibt neuralgische Punkte, da ist es einfach so. Und es gibt Punkte, da ist es halt im Moment wahrscheinlich, ich bin da eher ahnungslos, aber ich denke, vor noch ein paar Jahren war die slowenisch-kroatische Grenze so, also gab es ständig Rangeleien, weil es da Grenzstreitigkeiten gab. Das war auch eine Zone, die war sehr stark überwacht. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich habe das Gefühl, es geht ruhiger zu.
Also Fakt ist, ich denke, das kann man schon irgendwo festhalten, diese, worauf ich auch noch ein bisschen hinaus will, ist, wenn du innerhalb der 12-Meilen-Zone bist, dann gelten ja die Gesetze des jeweiligen Landes. Und ich übertreibe, also nicht übertreiben, sondern ich sage es jetzt mal, wie es ist. Wenn da jetzt dann die Todesstrafe für Drogen herrscht, dann ist es eben so. Dann, ja, wenn du jetzt allerdings außerhalb der 12-Meilen-Zone bist, ist die Frage, ob dich da überhaupt jemand kontrolliert. Und wenn ja, welches Recht wird da eben angewandt? Das wäre mal interessant rauszufinden, weil deswegen darfst du ja trotzdem nicht Drogen schmuggeln. Außer die verfolgen dich, bis du halt dann mit den Drogen in irgendeinem gewissen Land bist und dann ist wahrscheinlich die jeweilige Strafe in dem jeweiligen Land dann für dich fällig. Aber diese 12-Meilen-Zone, außerhalb der 12-Meilen-Zone darfst du natürlich trotzdem nicht jemanden um die Ecke bringen. Also wenn das festgestellt werden könnte oder bewiesen werden könnte. Aber auch da, glaube ich, kommt es dann darauf an, in welchem Land das dann festgestellt wird. Wenn du beispielsweise über den Atlantik segelst und bist Engländer und bist dann irgendwann mal in England und dann wird das, kommt es raus, dann ist wahrscheinlich das englische Recht das, was jetzt dann quasi gilt, auch wenn du außerhalb der 12-Meilen-Zone mitten im Ozean eine Straftat begangen hast. Wenn du jetzt allerdings als Skipper dann irgendwo auf Bali dann deinen nächsten Stopp hast und dort wird dann festgestellt, dass du bei deiner Weltumsegelung jemanden um die Ecke gebracht hast, dann wirst du wahrscheinlich in Bali dafür belangt.
Spannendes Thema, Ümit. Ich glaube, wir haben da heute nur etwas an der Oberfläche gekratzt.
Das habe ich auch so das
spannend
Gefühl.
Spannend war es trotzdem. Vielleicht lässt sich ja einiges, ich habe da schon eine Idee, was man vielleicht noch machen könnte.
Also ich glaube, da gibt es viele Mythen. Ich glaube, es gibt viele Mythen diesbezüglich. Und also wenn du jetzt mich fragst, wie ich dazu stehe, ich habe da inzwischen oder nach meinen Recherchen oder nach meinen Punkten, die ich mir da angeschaut habe, auch eine ganz klare also eine Meinung dazu. Also die Segeljacht ist der Ort für ein perfektes Verbrechen. Ich weiß nicht, ich habe meine Antwort, aber wie stehst du zu diesem Mythos?
Keine Meinung.
Okay, also ich sage...
Aber einfach, weil ich nie über Verbrechen nachdenke.
Okay, ist auch übrigens lustig, weil ich bei meinen Recherchen auch ChatGPT nach ein paar Sachen gefragt habe. Und der verwehrt sich. Der sagt, Verbrechen, da bist du bei mir, falsche Adresse. Also das fand ich spannend. Ich muss dann doch ein wenig mehr recherchieren. Aber also da war schwer...
Hast du wieder auf Google zurück.
Naja, der haut dann Sachen raus, wo du dann sagst, stopp mal, gib mir mal die Quellenangabe und auf einmal sagt er, das ist eine fiktive Geschichte, wo du sagst, hallo, ich habe dich doch gefragt nach Vorkommnissen. Also da muss man vorsichtig sein bei den Recherchen auch. Nein, mein Fazit, die Segeljacht ist der Ort für ein perfektes Verbrechen, da nehme ich das perfekt in Klammern. Ich bin der Meinung, also ich finde sowieso... ein Unding zu sagen, das perfekte Verbrechen. Also Verbrechen darf niemals perfekt sein. Es ist ein Verbrechen, ist ein Verbrechen und ist immer zu verurteilen. Aber wir wissen natürlich, was damit gemeint ist mit diesem Mythos, dass man da jetzt am wenigsten erwischt wird, wenn man böse Gedanken hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich denke sogar, so wie ich es vorher beschrieben habe, dass es unterschätzt wird, dass man sich dass sich viele, die auf einer Segeljacht ein Verbrechen begehen, sich sicher wähnen, dass natürlich viele durchkommen. Das ist aber in anderen Verbrechen ähnlich. Und dass man hier nicht vergessen sollte, also es sind ja schon viele gefasst worden. Das sind dann so die Beispiele, wo ich gesagt habe, wow, die haben sie gepackt, die haben sie gefasst. Und einige.
Du hast aber keinerlei Nachweis, wie hoch die Dunkelziffer ist.
Ja. Das habe ich bei den anderen Sachen ja auch nicht.
Das wäre ja eigentlich das Spannende. Also wie viele kommen durch? Klar wird der Fall,
woher wenn man mit
8 Tonnen Rauschgift auf einer Yacht gefasst wird. Das ist natürlich...
Hat nur der Mast rausgeschaut.
Also das ist French Connection 3, ja.
Ja, oder aus der Süddeutschen, wo ich gesagt hatte, wo der Sohn das verfasst hat, die sind verschollen. Bei dieser Dunkelziffer wirst du schwer rauskriegen, ob das jetzt ein Unfall war oder nicht. Ne? Also es ist und bleibt irgendwo vielleicht ein Mythos. Ob er jetzt der Wahrheit entspricht. Ja.
Oder nicht. Aber was immer passiert, it sparks our Imagination, es lässt unsere Imagination Funken schlagen, was da jetzt genau passiert ist.
Ja, ich bleibe lieber brav.
Ich glaube auch.
Das ist mir zu viel Stress.
Für alle, die sich innerhalb von 3 Wochen auf das perfekte Verbrechen vorbereiten wollen, haben wir noch einen besonderen Tipp. Heute am Dienstagabend gibt es mein Online-Seminar Ankern, so klappt es im Mittelmeer. Also es fit.
Passt zum Verbrechen.
Fit for Crime.
Nicht über Seegras ankern.
Nicht über Seegras. Am Donnerstag drauf, am 21. machen wir Was tun bei Sturm im Hafen. Und dann machen wir am 18.04., also lange nach Ostern, machen wir noch Gewitter frühzeitig erkennen. Also wer sich in dunklen Gefilden bewegt und noch ein bisschen normalen Segler-Thrill haben will, auf www.millemari.de anmelden und fit machen for the perfect crime.
Das ist richtig gut. Das sind die eigentlichen Crime-Stories, mit denen wir uns befassen sollten. Aber es war jetzt mal ein Exkurs. War schön, Thomas, mit dir sich mal über sowas auch mal zu unterhalten. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr diesbezüglich eure Taten gestehen wollt, eure Verbrechen auf See. Nein, aber alles, was euch dazu einfällt, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht schreibt ihr uns auch einfach mal, ob diese Art von Thema ja auch interessant ist für euch. Weil der Thomas ja schon angedeutet hat, er hätte da so ein paar Gedanken und Ideen. Wer weiß, vielleicht kann man das ja noch ein bisschen erweitern. Also schreibt uns da gerne, freue ich mich drauf.
Finde ich einen guten Hinweis, geht mir genauso. Bitte lasst hören. Wir fragen euch ja immer fleißig und jede Zuschrift, die wir erhalten, dreht sich auch ums Thema, sind wir mehr Unterhaltung oder sind wir mehr Information? Ich freue mich jetzt wieder mit genauso auf Zuschriften von euch. Sind wir mehr Unterhaltung und Crime oder sind wir mehr Information? In diesem Sinne,
bis macht's gut.
Nächste Woche.
Ciao, macht's ciao. Gut,
bis bald.
Tschüss, ciao. Und tschüss, Thomas. Ciao, ciao.
Ciao, Ümit.